Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Mit diesem Wort begrüße ich Sie und euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst am Sonntag Jubilate. Jauchzet alle Lande, daher leitet sich dieser Name ab. Uns Menschen ist nicht immer zum Jubeln und zum Jauchzen zumute. Insbesondere vielleicht auch heute, da wo ein schwerer Gang hinter Ihnen liegt, wo eine Trauersituation zu bewältigen ist und wo uns nach wie vor die Sorge um den Krieg in der Ukraine umtreibt. Wie geht das da eigentlich mit dem Jubeln, mit dem Fröhlichsein? Keine leichte Frage. Doch wir kommen von Ostern her. Ostern, das Fest des Lebens, das Fest der Liebe, Erinnerung daran, dass Tod nicht das letzte Wort hat. Und von daher, so wäre es mein Wunsch für uns als christliche Gemeinde, möge diese innere Freude darüber in unserem manchmal so bedrängten Leben Platz und Raum gewinnen. Wir wollen zuversichtlich Gottesdienst feiern, miteinander im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte beten. Du Schöpfer aller Dinge, wie du die Natur zu neuem Leben erwächst, so willst du auch uns Menschen erneuern und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Belebe uns, wecke uns auf aus aller Verzagtheit, dass wir den Mut haben zu glauben und auferstehen zum Leben mit dir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Vielleicht noch ein Hinweis zum Singen. Möchte ich Sie bitten, dass Sie die Maske auflassen und sobald wir dann den Gesang beendet haben am Platz, kann die Maske dann auch, wenn Sie mögen, abgenommen werden.
Thank you.
Lasst uns nun im Wechsel den Psalm 100 sprechen. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für.
Wir finden in der Bibel oft Gleichnisse, die, ja, ich sag mal, so ein bisschen aus der Landwirtschaft kommen. Und Ostfriesland ist vielleicht nicht die klassische Weingegend, aber der ein oder andere hat ja auch eine Weinrebe bei sich im Garten stehen und der weiß, wenn man die gut pflegt, dann trägt die in guten Jahren auch gut Frucht. In Johannes 15 vergleicht Jesus die Gemeinde oder ja, die Gemeinde mit einem Weinstock. Ich lese aus Johannes 15 die Verse 1 bis 8. Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Halleluja.
Gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Friede sei mit euch und Gnade von dem, der da war und der da ist und der da kommen wird. Liebe Gemeinde, am Freitag hatte ich eine spannende Begegnung in Osnabrück. Da haben sich die Pastoren, leitende Geistliche getroffen mit denen, die für die Schule in unserem Bundesland verantwortlich sind. Also diejenigen, die im Hintergrund die Schulerlasse, die Gesetze umsetzen, die aber auch davon berichtet haben, wie denn ihrer Einschätzung nach das Leben an den Schulen unter den Bedingungen der Pandemie gewesen ist. Im Mittelpunkt also eine Einschätzung der letzten 2 Jahre. Wie geht es den Kindern? Wie geht es den Jugendlichen in unserem Bundesland? Wie geht es ihnen an den Schulen? Heute Morgen sehe ich zumindest eine Schülerin, die da ist. Immerhin. Oder da hinten sitzt auch noch einer. Euch könnte ich ja direkt fragen, wie geht's euch eigentlich, aber mache ich nachher mal. Eine Begegnung mit 2 Schulpsychologen. Und die haben so eine Statistik erstellt, haben viele Kinder und Jugendliche gefragt. Und was mich ein Stück weit in der Tat traurig gemacht hat, war, dass recht viele Kinder, also ungefähr die Hälfte, man hat immer so 10 Personen genommen, 10 Kinder, die Hälfte, die davon erzählt haben, dass sie eine geminderte Lebensqualität haben. mag uns nicht verwundern, auch wir konnten uns ja nicht so treffen, aber gerade für die Kinder und Jugendlichen, die sonst ja beim Sport waren, die sich getroffen haben, alles nicht so richtig möglich. Und die Lehrer und Lehrerinnen, die haben gesagt, ja, es war immer nicht ganz einfach, den einen oder die andere zu motivieren. Einige haben Schwierigkeiten gehabt, sich zu konzentrieren und dann auch bei einigen körperliche und motorische Unruhe. Vielleicht diejenigen, die keinen Garten zu Hause haben, die anderswo wohnen, vielleicht irgendwie nur mit Balkon oder in einer kleinen Wohnung. Und das hat dazu geführt, dass sich tatsächlich einige dieser Schüler und Schülerinnen zurückgezogen haben, sich isoliert haben, nur noch vor dem PC gehangen und manche richtig niedergeschlagen waren. Nicht alle, aber viele. Eine große Herausforderung also für alle, die zur Schule gehen und alle, die dort unterrichten. Eine große Unsicherheit. Und zu dieser Unsicherheit, die die Schüler und Schülerinnen erleben, die wir erfahren, eine neue große Unsicherheit in dieser Welt. Krieg in der Ukraine. Heute Morgen habe ich noch die Nachrichten gehört, dass wieder 60 Menschen mindestens, die sich an einer Schule verschanzt hatten, ums Leben gekommen sind. Heute, an diesem 8. Mai, diesem historischen Tag, der ja auch der Tag der Befreiung ist. So hat ihn Weizsäcker einmal genannt, der Tag der Befreiung von der nationalsozialistischen Diktatur, von diesem grausamen Herrschaftssystem 1945. Und nun Raketen und Bomben und Flucht und Krieg und Tod. Eine neue Unsicherheit. Corona, Krieg und dann auch unsere eigenen Unsicherheiten. Nachdem es vor 2 Jahren kaum Klopapier gab, muss man jetzt nach Speiseöl und Mehl suchen. Einige fahren dafür einige 100 Kilometer, so hat es mir jemand gesagt, jemand, der das Öl für die Pizza braucht, die er hier verkauft. Ich muss tief nach Holland reinfahren, um überhaupt noch Öl zu finden. Und wenn das nicht mehr geht, dann werde ich es mit Margarine versuchen. Unsicherheit macht sich breit. Und wenn dann in Schulklassen Leute mit russischer Abstammung und Leute mit ukrainischer Abstammung aufeinandertreffen, gibt es Konflikte. Auch davon haben die Schulpsychologen erzählt. Da wird dann demonstrativ an die Tür des Schuppens, des Schulschuppens, einfach mal ein großes Z gemalt. In Berlin befürchtet man in diesen Tagen Ausschreitungen. Und der Senat hat ein Verbot ausgesprochen, russische oder ukrainische Flaggen an bestimmten und markanten Orten des Gedenkens zu zeigen. Bis dorthin werden sie aber wohl getragen. Unsicherheit allerorts. Und nun, was tun? Du und ich, wir sind hier, heute Morgen, in dieser Kirche, deren Name Programm ist, Hoffnungskirche. Hier brauchen wir keine Flaggen zu hissen, denn die Hoffnung ist universell. Unsere Hoffnung heißt Christus. Und an diesem Ort, in dieser Kirche, in jedem Gottesdienst üben wir ihn ein, diesen jesuanischen Blick. Das Evangelium haben wir gehört vom Weinstock und den Reben. Und wir haben, wenn wir durch Weinanbaugebiete schon einmal gereist sind, wenn wir selber vielleicht auch mal auf einem Weinberg gearbeitet haben, keine einfache Arbeit an den Steilhängen und dann natürlich auch die Mühe, mit der die Trauben verarbeitet werden zum Wein, so ein Bild davon. Es braucht den guten Schnitt zur rechten Zeit. Es braucht die Sonne, es braucht genügend Wasser, es braucht auch nicht zu viel Frost. Und es braucht die Arbeit, dass ein edler Tropfen daraus wird. Irgendwie ein Bild für das Leben. An Christus bleiben. Manchmal ein Schritt zurück. Sich an der Sonne, an dem Licht, an dem Leben zu orientieren. Die Arbeit, die hinzukommt. Die Arbeit, die unser Leben bestimmt oder bestimmt hat. Aber dann eben auch der Tisch, der gedeckt ist. Brot und Wein, so wie heute Morgen auch hier in der Kirche. Es geht um diesen jesuanischen Blick, den wir einüben. Der Blick, der sich auf das Schwache richtet. Der Blick, der sich auf diejenigen richtet, die am Boden liegen, verwundet, hilflos, ohne Hoffnung. Und der jesuanische Blick ist der, der sich an denen orientiert, die nicht so viel haben wie wir, die im Abseits stehen. Und er richtet sich aber auch an diejenigen, die vielleicht einen Stups brauchen, um dann ins Fliegen zu kommen. In der Natur können wir das ja schön beobachten, wenn die Vogelmutter ihren Jungen dann nach einer Zeit aus dem Nest stupst und sie anfangen zu fliegen. Der jesuanische Blick. Wir Christen und Christinnen nehmen das Leben mit allen Brüchen in den Blick. Mit den Schönheiten, mit den Herausforderungen, mit dem Schweren und mit dem Leichten. Und wir halten nicht still, wenn vor aller Welt Augen Unrecht geschieht. Wir beten um Frieden und wir versuchen mit unseren Mitteln zu helfen. Aber die Unsicherheit bleibt. Und der Name des heutigen Sonntags will auch nicht so recht passen. Jubilate. Eine ermunternde Aufforderung, in den Jubel der Osterzeit einzustimmen. Und das geht an den nächsten Sonntagen weiter. Kantate heißt der nächste Sonntag. Singet. Der darauffolgende Rogate betet. Vielleicht ist uns das näher. Ja, ist es nicht so, dass wir Zeiten erlebt haben, auch erleben, wo uns nicht gleich nach Jubeln und Singen zumute ist, mal abgesehen von Schalke gestern Abend. Oft haben wir einen Alltag voller Kraftanstrengungen und Sorgen. Mancher traurig, mutlos, körperliche, seelische Schmerzen. Und wir sind unterwegs mit unseren Fragen und Gedanken und ein von Herzen kommender Jubelschrei. Können ja mal überlegen, wann Ihnen ein solcher Jubelschrei das letzte Mal über die Lippen gegangen ist. Manchmal schwer. Wie kann es uns in diesen Zeiten gelingen, Anschluss zu finden? Nicht zu verzagen, nicht vorschnell zu vertrösten, aber doch uns festzumachen an dem, der Weinstock ist. Ein Wort aus dem 2. Korintherbrief. Da heißt es, das ist der Grund, weshalb wir den Mut nicht sinken lassen. Unsere menschlichen Kräfte werden zwar aufgezehrt, aber innerlich bekommen wir Tag für Tag neue Kraft. Denn die Not, die wir gegenwärtig leiden, wiegt leicht. Doch sie bringt uns eine Fülle an Herrlichkeit, die jedes Maß übersteigt und kein Ende hat. Wir dürfen unseren Blick allerdings nicht nur auf das Sichtbare richten, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare dagegen ist unvergänglich. Das macht es jetzt nicht wirklich besser, oder? Meinen Blick nicht nur auf das Sichtbare richten, sondern auf das Unsichtbare? Wieder so ein Satz, den man als weltfremd charakterisieren könnte. Das Sichtbare, das haben wir doch vor Augen. Städte in Schutt und Asche, Demonstrationen von militärischer Macht. Morgen werden wir es sehen. Ausgesprochene und unausgesprochene Drohungen oder aber auch in unserem Umfeld, wenn einer nicht mehr kann und sich zu Hause verschanzt. Paulus, der diese Worte möglicherweise aufgeschrieben hat, den möchte ich fragen, was soll ich denn der alten Frau im Altersheim sagen, die mir bei jedem Besuch signalisiert, dass sie nicht mehr gebraucht wird und sich nutzlos fühlt? Oder was soll ich dem Kranken antworten, der seinen Beruf so sehr geliebt hat, jetzt aber nicht mehr kann, sich nicht mehr aus dem Haus traut, weil seine Psyche angegriffen ist? Soll ich sagen, ach, ihr Lieben ist natürlich schlimm, aber im nächsten Leben wird alles schon besser? Irgendwie können wir diese Vertröstungen auf eine bessere Welt nicht mehr hören. Was wir brauchen, ist doch Lebensmut. Wir brauchen Perspektive. Und wir brauchen doch irgendwie auch einen hellen Blick in die Zukunft. Und wenn es nur der Gesang der Frauen ist, die sich im Stahlwerk verschanzt haben und die singen, während über ihnen die Bomben fallen. Ein kleiner heller Blick in die Zukunft. Diesem Paulus möchte ich sagen, mit einem solchen Glauben, der nur auf das Jenseits verweist, kann ich mich nicht anfreunden, der meine Sorgen und Nöte bagatellisiert und die Überwindung der Mutlosigkeit und der Not der Ewigkeit überlässt. Und dann diese Anspielung auf den äußeren und den inneren Menschen. Wir können unser Leben doch nicht aufteilen in Innen und Außen. Wir können doch unserem Leben nicht entfliehen, indem wir uns zurückziehen. Was würde Paulus sagen? Vielleicht, dass wir nur einen kleinen Text von ihm haben. Vielleicht würde er sagen, dass er unsere Anfragen und Zweifel gut verstehen kann. Und er würde uns sagen, dass diese Aussagen seine Gedanken zusammenfassen, die er im Hinblick auf seinen eigenen Dienst geschrieben hat. An diejenigen, die dachten, dass Gott mit großer Macht und Kraft alle bestehenden Verhältnisse umwirft, die vielleicht einen mächtigen Gott erwartet haben, mit starken Vertretern und Vertreterinnen, die eindrucksvoll auftreten, aber gerade ja auch in Paulus jemanden erlebten, der zwar machtvolle Worte gebrauchen konnte, aber aufgrund einer Behinderung eher unscheinbar an Gestalt war. Daran ist mir auch noch einmal deutlich geworden, auf wen wir eigentlich so schauen in unserem Leben, an welchen Menschen wir uns orientieren, an den Stars und an den Sternchen. Aber manchmal sind es doch genau die anderen, an denen wir manchmal achtlos vorübergehen, die nicht groß auffallen. Aber wenn man sich dann auf sie einlässt, erzählen können davon, woran ihr Herz hängt, wie sie ihr Leben meistern und was sie durch dieses Leben getragen hat, durch alle Zeit. Paulus war jemand, der die Welt und das, was sichtbar vor Augen war, nicht ausgeklammert hat, der aber gleichzeitig immer wieder auch den Blick auf Christus ja eingefordert hat. Und vielleicht hilft das, die Worte über den inneren und äußeren Menschen auch etwas besser zu verstehen. Weil damals, zur Zeit Jesu, zur Zeit des Paulus, ja auch vieles nicht anders war als heute. Unterschiedliche Gedanken, unterschiedliche Kulturen, Machtstreben, Frage nach der Wahrheit, Frage nach gelingendem Leben. Also auch die Fragen, die wir haben. Paulus gelingt es aber, uns daran zu erinnern, die Blickrichtung zu wechseln. Es geht darum, von mir und meiner Not, meinen Lebensfragen und meinen Ängsten zumindest immer wieder einmal wegzublicken auf die Gegenwart Gottes in unserer Welt, was Zeit braucht, was auch nicht von selbst kommt. Und auf diesem Weg zu Gott helfen uns zunächst einmal das Hören. Hören auf Gottes Wort in allen Unsicherheiten. Und da ist für mich die Bibel ein ganz wichtiges Fundament. Nicht, weil sofort eine Frage oder eine Antwort auf meine Frage kommt, sondern weil ich durch das Lesen der Bibel erlebt habe, wie Gott wirkt. Schon von Anfang an. Erschaffung der Welt. Dunkel, Chaos. Gott ordnet die Dinge. Er lässt es Licht werden. Er lässt es hell werden. Und wir können einander wahrnehmen. Oder in der Zeit des babylonischen Exils, sich darauf zu verlassen, was einem die Väter und Mütter beigebracht haben, zu vertrauen, wenn möglich ruhig zu bleiben, sich zu verlassen, sich zu erinnern, Gott wahrzunehmen. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass man an das Evangelium nicht mit der Erwartung herangeht, dass es unser Leben sofort leichter macht, weil es sich auch keiner Illusion hingibt, weil auch Jesus und seine Freunde natürlich das Leben mit allen hellen und dunklen Seiten kannten, nicht schön geredet wird. Jesus am Kreuz stirbt. Brutaler geht es ja nicht. Das Evangelium kennt die Freude und die Not der Menschen. Es redet von Hunger und Durst, von Ungerechtigkeit, von Trauer und Elend. All das wird von unserem Gott nicht übersehen. Doch durch den Glauben nehmen wir all das, was unser Leben in aller Fülle ausmacht, anders wahr. Gottes Wirken im persönlichen Leben zu erfahren, bedeutet, Gott als Wegbegleiter zu entdecken. Die Schulpsychologen haben in unserem Gespräch auf etwas Wesentliches verwiesen. Auf diesem Weg durch die Krise braucht es immer wieder eine Zusage. Und diese Zusage besteht aus nicht mehr als drei Worten. Ich bin da. Ich bin da. Und so ist es. Gott ist da. Wie denn sonst könnten wir bestehen? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn.
Thank you.
aus unserer Gemeinde verstarb am 23. April im Alter von 83 Jahren Herr Karl Vogelsang. Die Beerdigung war am Freitag. Wir wollen uns erheben, um an den Verstorbenen zu erinnern. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Himmlischer Vater, das ist dein Versprechen für diejenigen, von denen wir Abschied nehmen. In dir werden sie neu sein. Und dennoch ist es schwer, Abschied zu nehmen, zu trauern. Dir befehlen wir Karl Vogelsang an. Lass ihn in deiner Liebe geborgen sein und tröste diejenigen, die auch heute Morgen unter uns sind. Sei du ihnen nahe, in ihren Fragen, in ihrer Traurigkeit, aber auch dann, wenn sie zusammenkommen, um sich dankbar zu erinnern. Wir bitten dich für diejenigen, die heute Morgen trauern, um einen lieben Menschen. Sei du bei allen Trauernden und trockne ihre Tränen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, der die Auferstehung und das Leben ist. Amen. Vielen Dank. Neben der Trauer gibt es natürlich in einer christlichen Gemeinde auch immer die Freude. Goldene Hochzeit durften feiern hier in dieser Kirche Erika und Christoph Harms. Herrn Harms habe ich heute Morgen schon gesehen. Wo ist er denn? Da. Strahlt genau noch so wie vor 50 Jahren. Herzlichen Glückwunsch Ihnen und Ihrer lieben Frau zu diesem besonderen Ehejubiläum. Und kirchlich geheiratet haben hier Stefanie und Benjamin Elsen. Vielen Dank für alle Gaben, die in dieser Woche gegeben wurden. Wir sammeln heute für die diakonische Jugendhilfe, für die Jugendsozialarbeit. An vielen Stellen sind auch die Jugendlichen, die vielleicht eine Ausbildung angefangen haben, auf anderen Wegen unterwegs. Und auch hier hilft die Kirche, die Diakonie und versucht daran mitzuwirken, dass diesen jungen Menschen 15% der 20- bis 34-Jährigen, auch in unserem Land, haben keinen Schulabschluss oder Qualifikationsnachweis. Und ungefähr 8.000 Kinder und Jugendliche werden in Niedersachsen in diakonischen Jugendhilfeeinrichtungen gefördert und gefordert. Für diese Arbeit also insbesondere an diesen jungen Menschen die Kollekte, die heute in der Landeskirche gesammelt wird, und dann natürlich auch wie immer dann für die diakonische Arbeit in unserer eigenen Gemeinde. Herzlich einladen darf ich zum Friedensgebet am Mittwoch um 19 Uhr hier in die Hoffnungskirche und dann am nächsten Sonntag Feier der Konfirmation um 10 Uhr und dann auch eine Einladung zu einem besonderen Gottesdienst um 14.30 Uhr. Da werden zwei Menschen eingeführt, offiziell in ihren Dienst, die schon etwas länger natürlich an ihren neuen Stellen auch arbeiten. Klaus Bajor-Mau, der die Altenseelsorge verantwortet mit Carmen Kollmann, und Helmut Hartema, der hier vorne sitzt, der als Sozialarbeiter mit geschäftsführenden Aufgaben das diakonische Werk führt. Also diese beiden, Corona-bedingt nach längerer Zeit, am Sonntag hier um 14.30 Uhr. Auch zu diesem Gottesdienst laden wir herzlich ein. Und dann noch das Wichtigste für alle Fähncher: Focko lebt. Focko befindet sich in Reha. Dort versucht man, ihm das Rauchen abzugewöhnen. Aber er ist schon von vielen besucht worden und er hat versprochen, bald auch wieder da zu stehen, wo wir ihn alle schon mal gesehen haben. Also er war im Wasser gelandet, aber nicht gekentert. Und von daher
Ja, ist Focko vielleicht auch jemand, der auf Jesus verweist? Jetzt habe ich die Kurve, glaube ich, ganz gut bekommen, oder? Wir feiern in diesem Gottesdienst Abendmahl, noch etwas anders vielleicht, als Sie es gewohnt sind. Sie dürfen dann nach vorne treten, hier an diesem Tisch das Brot und an diesem Tisch Wein oder Traubensaft. Wir werden das so machen, dass die Taufstein- oder die Taufengelseite beginnt. Kommen Sie dann also bitte nach vorne und dann hier die Lesepultseite sich dann anschließt, sodass hier vorne vielleicht kein unnötiger Stau entsteht. Wir haben ja noch ein wenig Zeit. Alle sind eingeladen zum Abendmahl, weil es Jesus Christus ist, der uns an seinen Tisch lädt. Wir bereiten uns vor auf dieses gemeinsame Mahl mit dem nächsten Lied.
Wir feiern Abendmahl, damit wir getröstet und gestärkt werden. Wir sind gewiss, Jesus Christus ist für uns gestorben und auferstanden. In Brot und Wein ist er uns nahe. Lasst uns beten. Es gibt so vieles in unserer Zeit und Welt, das uns verwirrt und im Glauben bedrängt. Beten wir zu Jesus Christus, der uns nahe sein will. Für unsere Politiker und Politikerinnen, dass sie besonnen bleiben im Reden und Handeln, auch wenn immer häufiger bedrohliche Situationen entstehen und aggressive Töne zu hören sind. Wir bitten weiter um Frieden. Und an diesem Tag, der ja zugleich auch Muttertag ist, danken wir für alle Frauen und Mütter, für ihren Dienst, für ihre Begleitung ihrer Kinder, für ihre Stärke. Herr, wir bitten für die Verantwortlichen in den Kirchen,
dass sie spüren, was Menschen bewegt und sie die Liebe und Barmherzigkeit Gottes zum Maßstab ihres eigenen Handelns machen. Wir bitten für unsere Kranken, die nicht wissen, wie es weitergeht mit ihrem Leben, dass sie dich in ihrer Nähe wissen, in all ihren Sorgen und Ungewissheiten. Wir bitten für die älteren Menschen, die sich oftmals von unserer technischen Zeit überfordert und abgehängt fühlen, dass sie Hilfe finden und so auch Neues schätzen lernen. Für all diejenigen, die Angst haben vor den Menschen aus fremden Kulturen, dass sie sich nicht abgrenzen und abschotten, sondern das Gespräch suchen und gemeinsam danach trachten, was das Leben fördert und dem Frieden dient. Wir bitten für alle, die um ihre Verstorbenen trauern und den Verlust in ihrem Leben spüren, dass sie Trost erfahren und Hilfe von liebevollen Menschen. Guter Gott, du hast ein Herz für uns Menschen. Es ist Jesus Christus, unser Bruder und Herr, der uns gelehrt hat, so zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselbigen gleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich unser Gott ist. Wir beginnen mit dieser Seite. Thank you.
der Leib unseres Herrn Jesus Christus und sein teures Blut, das stärke und erhalte euch allem wahren Glauben zum ewigen Leben. Geht hin in Frieden. Lasst uns miteinander beten und uns unter den Segen Gottes stellen. Barmherziger Gott, im Mahl Jesu Christi haben wir deine Nähe und Liebe erfahren. Bleibe bei uns bis ans Ende unserer Tage. Belebe unsere Gemeinschaft aufs Neue mit deinem Geist, dass wir dir vertrauen im Leben und Sterben. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
So geht nun hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir und den Deinen seinen Frieden. Amen. Zum Orgelnachspiel dürfen wir uns noch einmal setzen. Vielen Dank an Herrn Kronfeld, an Frau Grünefeld, die alles vorbereitet, organisiert hat, und Helmut Hartema und Klaas Niemeyer-Speckmann für die Mitgestaltung dieses Gottesdienstes. Und nun wünsche ich Ihnen allen einen gesegneten Gottesdienst. Und ich finde, heute lassen wir mal die Frauen und die Mütter etwas hochleben und wir Männer schälen mal den Spargel.